zieht sich Silvi halt in einem Walter Knoll-Apartment um oder Smudo sitzt und spielt Uno oder irgendwie so ein Sim-Racing-Spiel in der Whisky-Lounge. Ne? Und ich glaube, das ist dann diese Win-Win-Situation, weil wir für unsere Partner sehr elegant und sehr positiv Reichweite generieren. Es wird auch viel darüber gesprochen, wie müssen Büroflächen von morgen eigentlich aussehen und was muss ich noch alles wiederfinden in einem solchen Gebäude. Diese Herausforderungen sind, glaube ich, nicht mehr nur dadurch zu lösen, dass ich einen Schlüssel übergebe und sage, das ist deine Fläche, das wird es auch geben, aber in weiten Teilen oder in großer Fläche wird man Betreibermodelle sehen und sich mit seinen Nutzern stark auseinandersetzen und Mehrwerte in seinen Gebäuden, Quartieren, Bürokomplexen anbieten müssen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von W&R Immocom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker.
Tomislav K. Jitzer ist Geschäftsführer, Mitinhaber von Home United. Und ganz ehrlich, aufmerksam geworden bin ich auf ihn durch eine Meldung, dass ein Projektentwickler gemeinsam mit der Online-Marketing-Rockstars und Marketing-Legende Philipp Westermeier den Hamburger Fernsehturm reanimiert. Und wenn in diese Projektentwicklungsfirma dann noch der legendäre Rolf Elgeti einsteigt und wenn der Entwickler dann noch wie Red Bull-Gründer Mateschitz einen eigenen Basketball-Club, einen österreichischen, einen Berliner Fußball-Club hat oder mindestens daran beteiligt ist und wenn das Projekt, das er dann in Hamburg macht, nicht St. Pauli-Carrés oder so heißt, sondern Hamburger Ding, spätestens dann muss man also mit so jemandem einen Podcast machen. Und ich glaube, beim Durchhören wird klar, jede Minute lohnt sich. Tomislav K. Jitzer stellt Projektentwicklung eigentlich auf den Kopf und denkt radikal vom Nutzer. Wahrscheinlich gerade mehr als alle anderen Entwickler in Deutschland. Wie das funktioniert für Wohnen und für Büro, über sein Co-Konzept, wie er Communities einbindet, Lebenswelten und Marketing in die Projekte implementiert, wie man Immobilien konsequent aus der Betreiberperspektive entwickelt und warum sich dafür institutionelle Investoren und Großentwickler gleichermaßen interessieren, wie das Ding-Konzept, das er entwickelt hat, aussieht, wie es sich rechnet, wie es ausgerollt wird, warum zum Beispiel E-Sports eine Riesenrolle dort spielt und warum demnächst ein dritter großer Hauptstadt-Fußballclub am Fußballhimmel erscheint. Das alles und viel mehr in den nächsten Minuten mit dem großartigen Tomislav K. Jitzer. Tomislav, wir sitzen ja sozusagen live in einem deiner Projekte, dem Hamburger Ding, ja, und das Hamburger Ding, irgendwie finde ich schon den Namen großartig. Normalerweise sitze ich in Projekten, die heißen Hamburger Quartier oder irgendwie, weiß nicht, St. Pauli Spaces oder sonst was. Wie kommt man auf Hamburger Ding?
Ich bin ja hier ein Hamburger Kind, ich sage mal, hier geboren und aufgewachsen, Schule, Studium und auch mein Berufsleben habe ich immer hier verbracht. Von daher liegt es nahe, irgendwas mit Hamburg zu kombinieren und das Hamburger Ding einfach etwas anderes zu machen, jetzt im Immobiliensektor. Ich glaube, wir haben hier ein Gebäude geschaffen, das man erstmal in Hamburg nicht so wiederfinden kann und bisher haben wir es auch auf deutscher Ebene auch noch nicht gesehen. Wir sind, glaube ich, sehr innovativ hier an dieses Gebäude herangegangen, haben wir gerade auch einen kleinen Rundgang gemacht, hast einen ersten Eindruck bekommen und versuchen, Immobilien neu zu denken. Okay. Und wie werden sich Immobilien auch in Zukunft transformieren? Und hier haben wir versucht, mal einen ersten Lösungsansatz herbeizuführen. Und da es jetzt hier entstanden ist, in Hamburg, dachten wir, okay, können wir auch das Gebäude als Hamburger Ding bezeichnen.
Okay, so die Alleinstellung, was anderes zu machen, das kommt ja auch so ein bisschen bei der Website schon rüber. Ja, normalerweise liest man ja auch sowas wie, ich sag mal, Leidenschaft für Immobilie und irgendwie professionelle Immobilienentwickler. Bei euch steht Home United ist ein Projektentwickler von analoger und digitaler Kooperationsinfrastruktur. Das ist schon eine sehr sozusagen unique Beschreibung, aber es steckt dahinter. Was ist das?
Na, wir haben lange darüber nachgedacht, was sind wir genau oder wie ist so eine Bezeichnung, die ist jetzt erstmal, wenn man es vorliest, etwas sperrig, aber prinzipiell sagt es genau das aus, wie wir uns verstehen und was wir hier auch gemacht haben. Also ich komme ja selber aus der klassischen Projektentwicklung, da würde ich sagen analoge Projektentwicklung, das habe ich die letzten Jahre gemacht. Was der Grundgedanke hier auch im Hamburger Ding ist und an diesem Produkt, das wir hier geschaffen haben, ist Synergien zu finden, Synergien zu heben. Deshalb diese Kooperation, dass wir sagen Co-Infrastruktur analoger Art. Ne? Wir versuchen alles zu teilen und deshalb ein großes Angebot im Gebäude darzustellen, was man dann gemeinsam teilen kann. Das ist jetzt erstmal die analoge Welt und andersherum stehen wir vor der großen Herausforderung, wie digital werden Gebäude und wie digital wird auch mein Geschäftsmodell und glauben, auf digitaler Ebene genau das Gleiche darstellen zu müssen in Zukunft, dass man den Nutzern hier im Haus auch digitale Infrastruktur zur Verfügung stellt, um digitale Produkte zu erzeugen oder sie zu schaffen gemeinsam. Und ebenfalls Kooperation so entstehen lassen zu können, ob für die analoge oder digitale Welt. Auch wir sitzen ja jetzt hier im Podcast-Studio, hier im Hamburger Ding, was ja am Ende auch ein digitales Produkt ist und genau so eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ob ich jetzt hier analog sitze oder die gesamte Postbearbeitung ebenfalls darstellen kann.
Lass uns da mal einsteigen. Ihr sagt ja dazu Co-Konzept. Ja, das Co-Konzept. Dann habe ich gelesen, das Co-Konzept ist sozusagen Ergebnis jahrelanger Feldforschung. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Elemente sind da eingeflossen in so ein Co-Konzept? Wo seid ihr rumgerannt mit der Feldforschung?
Also der große Unterschied zur klassischen Projektentwicklung, wenn ich sage, okay, was wir ja auch noch machen in der Unternehmensgruppe, klassisch Geschosswohnungsbau zu betreiben ist, ich habe ein Grundstück, ich schaue, wie das Baurecht ist, welche Lage, welche Nachfrage gibt es und baue die Wohnung. Und bin, sag ich mal, so in meinem Silo, in meinem Vertical eigentlich ganz klar drin. Man kennt die Herausforderung. Und ich arbeite, wie soll ich sagen, mit meinen Fachleuten das einmal ab und bringe es auf den Markt. Hier, durch die verschiedensten Module, die wir finden, arbeiten wir viel interdisziplinärer. Das heißt, es kommt Input aus dem Sport-Gesundheitsbereich rein. Es kommt Input jetzt mittlerweile aus der Gaming-E-Sport-Szene rein, aus dem Event-Bereich, aus dem Meeting-Bereich. Und das macht es deutlich komplexer in der Projektentwicklung, weil wir also wirklich ganz am Anfang auch alle Akteure mit an den Tisch bringen müssen. Und diese Feldforschung oder dieses Interdisziplinäre, das sehen wir sonst selten, muss man sagen, in anderen Projekten und das versuchen wir insbesondere zu fördern.
Okay, wir sind ja durch das Haus gegangen, 5 Etagen, ich glaube 5000 Quadratmeter, sagtest du, ja. Und ich hatte den Eindruck, das ist tatsächlich wie so ein Würfel zusammengesteckt ist aus verschiedenen Modulen. Welche Module habt ihr hier zusammengesteckt? Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
Wenn wir es jetzt vielleicht einfach mal so von Geschoss zu Geschoss machen, unten gibt es eine große Gastronomie mit einer Mikrobrauerei, da haben wir Karlsberg als Partner. Karlsberg als Partner und natürlich auch so eine Hamburger Biermarke mit Astra. Das passt natürlich hervorragend zum Haus, aber das ist jetzt nicht durch uns betrieben. Dann kommen wir hoch ins erste Obergeschoss, finden erstmal den Businessbereich mit Welcome Desk, als auch dann Eventfläche mit einer eigenen Bar. Das heißt, tagsüber normal Business. Wir sind hier in einer Hamburger Lage, wo natürlich auch viel mehr geht außer Business. Das heißt, am Wochenende, ob es Public Viewings sind, Seminare, Workshops jeglicher Art können hier dann dargestellt werden. Dann Podcast-Studio, auch das ist eine immer weiter wachsende Community um dieses Podcast herum. Wir merken, dass das hohe Nachfrage generieren kann. Wir haben hier Podcasts im Haus gehabt, zum Beispiel Football, Coach Azume war hier und dann verkauft man 500 Tickets innerhalb von 24 Stunden, weil die Leute ihm zuhören wollen und Björn Werner, wie er seinen Football-Podcast macht. Also okay. Ist schon hochinteressant und das befeuert natürlich unsere Flächen hier und unser Businessmodell. Jetzt hier dann Raum weiter ist jetzt ein, ich glaube auch deutschlandweit einzigartiges E-Sport-Space entstanden, wo wir nochmal ganz andere Zielgruppen auch erreichen, die bisher fast unangetastet sind, muss man sagen.
Also E-Sport-Space heißt irgendwie, da sind dann die Gamer sitzen vor ihren Schirmen und los geht's.
Genau so. Eine riesige Community, die in Deutschland ebenfalls besteht, weltweit muss man gar nicht drüber sprechen, was für wahnsinnige Umsätze
da schon gefahren sind. Wie viel gibt's da in Hamburg von der Community? die?
Naja, man sagt, dass von den 16- bis 29-Jährigen ungefähr 75% gaming-affin sind.
Oh, echt?
Ja, und dann, das ist sogar, glaube ich, von den 14- bis 49-Jährigen immer noch um die Hälfte. Also
du bist 5, sozusagen das Volksparkstadion für die Gaming-Szene hier.
Na, zumindest ein erster Ausläufer, ein erster Satellit, um zu gucken oder dieses Angebot überhaupt mal darzustellen, weil das ist Interessante wiederum dabei, dass wir über eine so große Gruppe an Menschen sprechen und die nicht verortet wird. Ne? Und im ersten Moment, wenn man sich jetzt anschaut, ja, sprechen wir natürlich die Jugendlichen an, da hat man so vor Augen den 14, 16, 18, 20-Jährigen, der hierher kommt und unter allerbesten Bedingungen einfach mal zocken kann. Es geht aber deutlich weiter. Wir merken, dass an der Klientel, die hierher kommt, dass es auch N20er oder mit 30er sind, also die immer noch sehr affin sind, Gaming, E-Sport, also ein bisschen professioneller zu zocken,
zu spielen. Die kriegen zu Hause Druck von ihrer Freundin, deswegen kommen die her.
Endlich mal aus dem Haus rauszugehen. wir glauben, dass wir durch das Angebot, gerade auch für Jugendliche, wir sind auch eine anerkannte Trainingsstätte hier von Riot, vom großen Publisher von League of Legends, dass wir auch ein Angebot kreieren, das es so nicht gibt, ne? Also wirklich besser werden zu können und dass es nicht nur in der digitalen Welt stattfindet, sondern vor Ort, dass ihr Trainer sind und ich werde aktiv angesprochen beziehungsweise kann an Trainings, Gruppentrainings, Personal Training halt teilnehmen, um besser zu werden. Was aber das Hochinteressante, also auch für mich jetzt nochmal ist, ich bin jetzt selber kein Zocker oder komme nicht so aus dieser Szene, und vom ersten Moment an auch für mich immer eine Zielrichtung war, ich glaube, dass diese Digitalität auch gerade für die ältere Generation noch von hohem Interesse sein kann. Und deshalb fühlen wir uns ganz glücklich, dass wir auch eine Kooperation jetzt hier, Straße gegenüber ist die Endo-Reha-Klinik, dass wir mit denen auch eine Kooperation eingegangen sind. Und das heißt, wir wollen uns auch an Senioren wenden und sagen, okay, können wir Workshops einmal vor Ort bei denen schon mal darstellen und anbieten und andersherum für die Fortgeschrittenen dann nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen noch das Angebot zu kreieren, zu sagen, kommt hier rüber und wir fördern den Eintritt einfach in diese Gaming-Welt rein, weil aus meiner Sicht, je kleiner dein Bewegungs- und Wirkungsradius wird mit dem Alter, ist der Weg über die digitale Welt in Kontakt zu bleiben und teilzunehmen, ob mit Freunden, Familie, Enkelkindern, ist Gaming unter Umständen ein tolles Modul.
Okay, was kann man im Zweiten Weltkrieg nachspielen, World of Warcraft sozusagen hier?
Ach, ich kann aber Strategiespiele spielen. Okay, ich am Ende kann ich auch Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ja. Das Entscheidende ist, dass ich überhaupt ein geteiltes Interesse finde. Mhm. Ne? Mhm. Und ich glaube, es klafft manchmal so auseinander, ne? Dass die Jugend, ne, da guckst du rüber und die zocken halt die Nächte lang im Zimmer und eine ältere Generation hat gar keinen Zugang dazu und wo findet man sich dann? Und dann könnte Gaming und die digitale Welt auch vieles lösen und warum nicht den Zugang schaffen und das anzubieten? Also freue ich mich tatsächlich, dass wir da mit den Helios Kliniken auch eine Vereinbarung getroffen haben, dass wir damit beginnen und erste Pilotprojekte hier bei uns darstellen können und mal gucken, wie gut das angenommen wird. Ich bin da ziemlich guter Dinge, muss ich sagen.
Super, das ist sozusagen hier die Top-Etage, die Bell-Etage.
Genau. Dann haben wir klassisch zwei Etagen Coworking, von Ein-Personen-Büros bis hin zu größeren Büros mit 30 Arbeitsplätzen. Das heißt, von dem Freelancer, von Unternehmen, die komplett hier ansässig sind, gibt es im Prinzip alles im Gebäude. Wir haben knapp 250 fixe Arbeitsplätze hier. Dann sehr viele Flex-Möglichkeiten, also das kennen wir auch aus anderen Coworking-Spaces. Aber was dann wiederum sehr interessant wird, im dritten Obergeschoss haben wir das Thema Gesundheit verankert. Da haben wir mit unseren Partnern ein Modell entwickelt, wo wir sagen, sehr niederschwelliges Angebot in den Alltag zu integrieren. Wir haben Gehbänder, die aufgestellt sind. Das heißt, ich kann meinen Laptop nehmen und meine E-Mails lesen, im Zweifel auch schreiben, wenn die Geschwindigkeit okay ist. Ich kann Besprechungen durchführen, ich kann telefonieren und Bewegung. Also das ist ein großes Thema. Wir sitzen zu viel mittlerweile. Unser Alltag ist durch Sitzen bestimmt. Und unsere Mediziner und Wissenschaftler um uns herum sagen, wenn wir das schaffen, über ein niederschwelliges Angebot den Menschen in seinem Alltag einfach ein bisschen mehr in Bewegung zu zu versetzen, haben wir schon Großes getan.
Ich habe gesehen, ihr habt auch Schreibtische mit einem Fahrradergometer als Bürostuhl sozusagen.
Genau so. Und dann so eine kleine Besprechung, Dreierbesprechung, kann man dann halt gemeinsam den Tisch machen.
Wie viele Schritte arbeitest du so ab am Tag?
Für ich selber? Ja. Also ich versuche regelmäßig auch joggen und laufen zu gehen, von daher glaube ich,
dass... Nicht hier am Fahrradergometer.
Auch gerne draußen.
Ja, in den
Morgenstunden, genau, wenn ich dann hier bin, dann bin ich dann eher in der Whisky-Lounge, genau. Auch sowas gibt's ja hier im Haus. Ich glaube, ich persönlich komme schon deutlich bei 10.000 pro Tag. Okay. Das krieg ich schon hin. Haben halt auch in dem Bereich auch ein Gym, wo Kurse angeboten werden pro Tag, aber dann auch wiederum Personal Trainer im Haus, der dann auch ganz spezielle individuelle Trainings geben kann. Und der Grundansatz ist, wie schaffe ich Gesundheit ganz nah ranzubringen in meinen Alltag? Ich verbringe hier sehr viele Stunden und wann passt es mir eigentlich, Sport zu machen? Mhm. Wie kann ich es mit einbinden in meinen normalen Alltag? Und es ist so schön, wenn ich eigentlich eine Stunde E-Mails lesen muss und meinen E-Mail-Account durchgehe und dabei 5.000 Schritte gehe oder 3.000 oder 4.000, habe ich ja schon Großes gemacht.
Also, absolut.
Ohne es zu merken geradezu.
Aber ich habe gesehen, in den oberen Etagen sind auch richtige, ganz normale Büro-Etagen drin.
Ne? Ja. Das heißt, ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Das sind ja auch keine bahnbrechenden Erfindungen. Ne? Wenn man Laufbänder gibt, schon lange. Das Entscheidende ist eher, die Atmosphäre zu schaffen, dass es normal ist. Oben das Gym, dann findet so ein Workout statt und da sind 10 Leute in Sportklamotten im Bürogebäude, ne? Und daneben sind normale Büros oder ein Besprechungsraum großer. Am Anfang wirkt das vielleicht etwas komisch, aber mittlerweile wundert sich hier keiner mehr, wenn jemand auch in Sportklamotte an dir vorbeigeht. Und ich glaube, das ist wirklich was Schönes, was wir hier geschaffen haben, dass es eine sehr entspannte und trotzdem konzentrierte Atmosphäre ist. Und ich kann da auf dem Boden meine Gymnastikübung machen, jemand geht vorbei, macht Business, und eigentlich wundert man sich nicht. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches dran, auch im Alltag oder irgendwann mittags ein bisschen Sport zu machen und jemanden dabei zu sehen. Nur ich sage, im klassischen Büro, in einer klassischen Atmosphäre, wird man ja schon eher Kopfschütteln dann vorbeigehen, wenn jemand da seine Gymnastikmatte hinlegt und anfängt, Bauchaufzüge zu machen.
Gut, also ich ziehe mal zusammen. Ich habe unten die Begegnungsebene mit einer eigenen Mikrobrauerei. Ja, schon mal cool. Und dann die klassischen Coworking Spaces, ihr habt einen E-Sports-Bereich, ihr habt normale Büros, ihr habt Flächen, die Bürofunktionalität haben, bloß dass ein Laufband und ein Fahrradergometer unten drunter ist, ihr habt richtige Sporträume. Dann habe ich gesehen, ihr habt lauter kleine Lounges, so Themen-Lounges. Wie funktionieren die?
Genau, also klassisch Meeting-Räume, aber verschiedene Welten, die wir da geschaffen haben, von dem Brainstorming-Raum über den gediegenen Besprechungsraum hin zur Whisky-Lounge, also dass man auch so wirklich verschiedene Atmosphären auch da schaffen kann, je nachdem, wie es mir passt oder welcher Bedarf auch gerade da ist. Will ich gerade konzentriert mal irgendeine Idee entwickeln, dann gehe ich vielleicht eher in den Vitra-Raum. Habe ich einen guten Deal gemacht und sage, komm, lass uns nochmal zusammenkommen und ich buche mir die Whisky-Lounge und kann eine Zigarre da rauchen. Gibt es halt auch sowas. Ne? Und das macht es, glaube ich, oder versüßt einem den Alltag, weil man in verschiedene Welten so ein bisschen abtauchen kann. Und was wir halt oben noch finden und wie bereicherter oder wie welche Inhalte können da noch stattfinden, haben wir oben ein Bildungselement und Bildungsinhalte, die wir jetzt darstellen. Das ist der Tech Playground, der auch durch den Wirtschaftssenator hier aus Hamburg neulich eröffnet worden ist. Da sind wir in Kooperation mit Microsoft. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, das wir jetzt in diesem Haus hier verankern. Und da werden jetzt 8 Stationen aufgebaut, die 8 disruptiven Technologien unseres Zeitalters darstellen. Und wo wir auch jetzt in Kooperation mit der Handelskammer gucken, wie können wir Unternehmen halt ansprechen und hier ins Haus holen, weil das sind alles Technologien, die unsere Grundgeschäftsfelder und Branchen stark beeinflussen werden und verändern werden. Und ich glaube, überhaupt mal Zugang zu solchen Themen zu schaffen und gute Speaker zu haben und dauerhaft solche Seminare und Workshops anzubieten, ist, glaube ich, schon mal wirklich was Tolles.
Yeah. Du sagtest eben Vitra-Raum. Ich habe gesehen, ein Raum ist auch von Tonnet ausgestattet. Ist das auch Teil des Konzeptes, sozusagen diese Erlebniswelten dann mit Partnern zusammen aufzuziehen?
Absolut.
Das entlastet ja das Budget ein bisschen. Andererseits eine schöne Markenwelt, die dort steht.
Ja. Genau so. Also wir versuchen es immer ganzheitlich anzugehen. also jetzt, was steht nochmal auch darüber? Ich glaube, wir schaffen hier gerade eine Immobilienmarke, die es so nicht unbedingt gibt, die so lifestyleig und so bunt und glaube ich jetzt so vielfältig ist. Und versuchen unsere Partner halt auf dieser Reise auch mitzunehmen. Und so haben wir, ob es Tonet, Vitra, Walter Knoll, Capellini und so weiter, namhafte Partner gefunden, die uns hier unterstützt haben, Technogym, die uns in der Ausstattung wirklich unter die Arme gegriffen haben, dass man so sehr hochwertige Ausstattung hier wiederfindet. Andersherum versuchen unsere Partner auch alles, also in unserer Reichweitengenerierung und in unserem Auftritt immer auch mitzunehmen. Und wir versuchen, sehr gute Inhalte in dieses Haus reinzubringen und dann auch mit unserem, nicht nur auf uns zu koppeln, sondern auch an unsere Partner zu koppeln. Und das heißt, wenn Jerome Boateng kommt und seine neue Brille hier launcht.
Ach, dann, der kommt hier, ja, und launcht.
Genau.
Ja,
also, cool. Hatten wir uns gar nicht angeschaut. Wir haben auch so eine kleine VIP-Wand schon. Also da sind schon ein paar, ob Klitschko hier war, ob ein Boateng, die Silvi Mais, Smudo. Also wirklich von bis Alexander Zverev. Also in der kurzen Zeit, wo wir hier waren.
Ja, euren eigenen Walk of Fame irgendwann hier rund ums.
So ist es. Es hat hier schon einige stattgefunden und dann, weiß ich nicht, dann zieht sich Silvi halt in einem Walter Knoll-Apartment um oder Smudo sitzt und spielt Uno oder irgendwie so ein Sim-Racing-Spiel in der Whisky-Lounge. Ne? Okay. Und ich glaube, das ist dann diese Win-Win-Situation, weil wir für unsere Partner sehr elegant und sehr positiv Reichweite generieren.
Ja. Aber du bist ja Projektentwickler von Hause aus, ne? Ich komme vielleicht noch drauf. Was bedeutet das jetzt tatsächlich mal von der ganz klassischen Entwicklungsseite her? Baust du neue Gebäude oder was suchst du für Gebäude? Was ist für ein Ankaufprofil? Was muss man machen? Mhm. Welche Gebäude sind geeignet? Wie sieht das aus?
Ja, dann schlägt natürlich so das klassische Projektentwicklerherz wieder in mir. Wir haben die letzten Jahre für die Entwicklung dieses Produktes sehr viel Arbeit hier rein investiert und glauben jetzt auch ein wirklich in sich schlüssiges, fertiges Produkt zu haben. Für jetzt, heute, wir sind überzeugt, das ist dynamisch, man wird es immer wieder anpassen, weil die Zeit ist nun mal sehr dynamisch und bringt viele Veränderungen mit sich. Aber wie schaffe ich den Transfer jetzt natürlich in den klassischen immobilen Markt dann wieder rein? Und auch hier haben wir eine klare Strategie. Wir befinden uns hier in einem Möbelhaus, das hier steht. Und das in der Nachnutzung natürlich so Themen auf sich wirft. Und wir haben es transformiert in das, was es heute ist. Nutzen eine gute Lage und gute Frequenz, aber wir reißen es nicht ab, sondern haben ein Nachnutzungskonzept. Und das ist jetzt genau die Idee, wie wir auch weiter verfahren. Das ist unser Flagship hier in Hamburg. Wir docken gerade weitere Flächen an. Wir haben keine Arbeitsplätze mehr hier, haben keine fixen und erweitern jetzt unser Angebot über weitere Flächen, die wir andocken. Das heißt,
also am Gebäude rechts und links irgendwie?
Nee, leider nicht. In Hamburg einfach weitere Büroflächen, die in der Nähe oder gut erreichbar sind von hier. Das heißt, unsere Community-Mitglieder können hier das Angebot auch wahrnehmen, was hier so stattfindet, haben aber ihren fixen Arbeitsplatz vielleicht einen Kilometer weiter.
Okay.
So weiten wir unser Konzept aus. Andersherum marschieren wir in die nächsten Städte. Und das ist jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, klarer Fokus. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit den momentan problematischen Gebäuden und glauben zumindest einen Lösungsansatz zu haben. Warenhäuser in Innenstadtlagen, wo gerade viele ein Fragezeichen haben, was wird eigentlich aus denen, dass wir hier zumindest einen Lösungsansatz entwickelt haben. Und wir werden jetzt das Kieler Ding ausbauen. Und was finden wir da? Wieder eine gute frequentierte Lage in der Holzenstraße und das ist ein seit Jahren leerstehendes Anson's-Gebäude. Ähnliche Größenordnung, 5000 Quadratmeter, tiefe Flächen. Okay, was macht man? Die großen Retailer kommen nicht mehr und sagen, ich nehme das ganze Gebäude und bespiele das. Also nur noch sehr, sehr wenige. Also die Nachfrage ist da deutlich kleiner geworden. Und wir haben hier ein Modell entwickelt, genau auf solche Häuser zugeschnitten, da reingehen zu können und sie zu transformieren mit diesen ganzen Modulen, die wir hier wiederfinden, plus ergänzende Sachen, die zu der Stadt passen und zu der Nachfrage dort vor Ort. Ja.
Und das heißt, so, müsstest du jetzt bei Signa anrufen und sagen, was, Karstadt, her damit. Ja, sozusagen. Oder das ist dann doch ein bisschen zu groß. Oder?
Na, wir haben auch einen Galeria-Kaufhof tatsächlich in Osnabrück auch angekauft. Das ist dann von der Größenordnung nochmal anders. Da kommen natürlich auch Elemente wie Co-Living noch dazu. Wir haben auch hier den Munzburg Tower. Auch dort sehen wir Co-Working, Co-Living in einer mischgenutzten Immobilie. Auch Co-Retail, das ist so das Produkt, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Wir können auch Handelsflächen anders gestaltet werden. Das entscheidende, verbindende Element, egal wo wir sind, ist der Content, sind die Inhalte, die ich da rein transportiere. Und ich glaube, das erzeugt immer Frequenz, egal ob es jetzt Büro- oder Handelswelten sind. Und auch gibt es noch viele Schnittstellen auch in die Wohnwelten, die sich verändern werden. Aber ja, also wir beschäftigen uns auch mit einem höheren Volumen, wie so ein Galeria-Kaufhof, haben da Ansätze oder haben den Ansatz, wie wir das entsprechend auch transformieren können und wollen. Aber Fokus liegt tatsächlich auf diesen 5.000, 6.000 Quadratmeter Gebäuden und Kiel ist jetzt ein Beispiel, aber wir schauen uns einige von diesen Objekten gerade deutschlandweit an.
Das heißt, du bist der Retter der Mittelstädte sozusagen eigentlich, der neue Frequenzbringer.
Nee, Retter nicht, aber genau sowas. Also ich bin vielleicht ein Impulsgeber, sowas könnte man sagen, ein Impulsgeber und liefere einen Lösungsansatz, wie man in einer Innenstadt mit solchen Gebäuden, mit solchen Assets umgehen kann und wieder für Dynamik sorgt. Und
aber eigentlich kommt es ja faktisch aus dem Betreiberansatz, das steht ja
auf jeden Fall.
Thema.
Also
du drehst die Projektentwicklung um eigentlich, oder?
Es geht nicht anders. Viele scheuen in der Branche die Betreiberschaft, zumindest in der Vergangenheit. Ich glaube, dass die Herausforderungen, die vor uns liegen, einfach komplex sind und wir uns mit unseren Nutzern, die in unseren Gebäuden sind und an die wir Flächen vermieten, Flächen in Anführungsstrichen, ich glaube, es kommt mittlerweile neben der Flächenvermietung kommt noch eine Menge dazu. Es wird ja auch viel darüber gesprochen, wie müssen Büroflächen von morgen eigentlich aussehen und was muss ich noch alles wiederfinden in einem solchen Gebäude. Diese Herausforderungen sind, glaube ich, nicht mehr nur dadurch zu lösen, dass ich einen Schlüssel übergebe und sage, das ist deine Fläche, das wird es auch geben, aber in weiten Teilen oder in großer Fläche wird man Betreibermodelle sehen und sich mit seinen Nutzern stark auseinandersetzen und Mehrwerte in seinen Gebäuden, Quartieren, Bürokomplexen anbieten müssen.
Und sag mal, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Also generiert ihr die Einnahmen mehr über die Mietseite oder kann man das gar nicht mehr trennen oder sind es dann doch die Services, die das Ganze pushen? Wie funktioniert das?
Je nach Standort muss man gucken, wo befindet man sich. Wir haben unsere wenn man sich so eine Kalkulation anschaut, zerflattern wir quasi jede Unit, die im Gebäude ist, jedes Geschäftsmodell und schauen, welchen Ertrag bringt welche Fläche. Okay. Obwohl wir gar keine Fläche vermieten. Also wir vermieten Arbeitsplätze und Mitgliedschaften und Produkte und das Sportpaket, Gesundheitspaket oder einzelne Serviceangebote, die im Haus sind. Und da muss man ganz klar differenzieren, wenn ich jetzt hier in Hamburg Reeperbahn bin, dann haben wir hier sehr eventlastige Flächen, die entsprechende Erträge reinbringen, wo ich eine Fläche sehr viel optimaler ausnutzen kann, als wenn ich jetzt nur Büro mache. Dass Coworking hier eine gute Auslastung bringt, das ist schön, aber dass die Meetingräume oben und die Eventflächen noch ertragreicher sind, das liegt auf der Hand. Wir beenden hier auch unseren Alltag oder unseren Arbeitstag nicht um 18, 19 Uhr, sondern dann geht's weiter in die Abendstunden rein. Und dann bis hin ins Wochenende. Ne?
Ich muss mit meinem Büro bei euch aus.
Also hier ist es der extreme Fall. Das große Ziel ist hier wirklich so einen 24-7-Betrieb aufzubauen. Ja. Wir waren schon auf sehr, sehr guten Wege, was die Auslastung betrifft, Anfang des Jahres. Also das war schon Wahnsinn. Dann kam halt Corona dazwischen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Trotzdem erfahren wir hier wieder Dynamik. Ich sag mal so nach Corona, dann waren ein bisschen Sommerferien. Aber seitdem ist hier wieder richtig was los, was Buchung betrifft. Und wenn man das so manchmal im Kontext sieht mit anderen Gebäuden, Bürogebäuden oder was man so hört manchmal aus dem Markt heraus, glaube ich, haben wir hier deutlich höhere Dynamik als so in klassischen Segmenten.
Also es rettet euch, die Kleinteiligkeit rettet euch auch in so einer Situation wie Corona gerade aktuell?
Also ich glaube nicht, dass es rettet, ich glaube einfach, dass es das nachhaltigere Konzept sein wird. Mhm. Du musst dich auf der einen Seite mit der Betreiberschaft auseinandersetzen und da sehr viel Mühe und Arbeit rein investieren, aber die Betreiberschaft, diese Kleinteiligkeit, aber dann insbesondere das Finden von guten Inhalten, die auf diesen Flächen hier dargestellt werden, bringen halt diese Grundfrequenz rein und bringen dir natürlich auch die Möglichkeit, eine Marke aufzubauen und auch in der digitalen Welt wahrgenommen zu werden, Reichweite zu generieren, weil hier immer was passiert im Gebäude.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe noch eine Frage. Du erwähntest Mundsburg Towers. Ich habe gesehen, ihr macht die United Cyber World. Das heißt, dieser Co-Ansatz, ja, der funktioniert nicht bloß im Office, sondern den tragt ihr auch in das Thema Wohnen rein.
Auf jeden Fall.
Ja, wie funktioniert es bei Wohnen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also auch da einer mischgenutzten, also ich nehme mal den Mundsburg Tower, auch den transformieren wir in einer gewissen Art und Weise.
Über wie viel Fläche reden wir da, Wohnfläche?
Das sind 135 Wohnungen,
okay.
Kleinteilig, ein Zwei-Zimmer-Wohnung und haben unten einen Block, Gewerbeblock, das ist direkt am Einkaufszentrum hier von der Hamburger Meile, was natürlich auch ganz interessant macht, ne? Also sehr gute Anbindung, sehr urban, direkt an der Alster dran, ein zweithöchstes Wohnhochhaus hier in Hamburg. Aber was werde ich finden? Ich wähnte es oder schnitt es eben nur schon kurz an. Mischgenutzte Immobilien. Ich glaube, das werden wir sehr viel mehr sehen, als wir es in der Vergangenheit bauen wollten oder was gekauft werden wollte. Wir sehen diesen Trend ins Homeoffice. Und ich glaube nicht, dass alle wiederkehren werden auf ihren Arbeitsplatz. Alle reden auch darüber. Und es gibt schon genügend Firmen, die sagen, ich stelle es frei oder ich gehe davon aus, dass nur noch die Hälfte an Arbeitsplätzen wirklich oder Fläche gebraucht wird. Wenn diejenigen aber dann zu Hause arbeiten, unter welchen Bedingungen tun sie es denn eigentlich? Und wenn ich mir jetzt so einen Mundsburg Tower anschaue, dann habe ich die Wohnung oben kleinteilig.
Mhm. Aber kleinteilig sind das heißt?
Ein- bis zwei Zimmerwohnung, 35 okay. bis 55, 60 Quadratmeter. Sind das immer die besten Voraussetzungen, um auch einen ganzen Tag zu arbeiten? Wenn ich aber im Gebäude runtergehen kann und in den Coworking Space, mich da reinsetzen kann und dann auch noch in einer Gemeinschaft sitze und mein Arbeitgeber unter Umständen auch sagt, okay, ich bezahle dir den Platz, weil du viel von zu Hause aus arbeitest, da habe ich ja alle Vorteile mitgenommen. Ich habe keine Fahrwege, ich bin nah an zu Hause dran, ich kann meine Kinder in Empfang nehmen, also die ganz klassischen Argumente, die auch für Home Office sprechen. Und das ist so dieses klassische Element und dort wie auch hier werden wir einen Gesundheitsbereich sehen, ein Gym, ich kann da Sport machen, es wird einen Gastronomiebereich geben, einen Eventbereich, auch dort finden verschiedenste Sachen statt, Inhalte statt und auf einmal bin ich in einem eigenen Ökosystem in dem Gebäude drin.
Das heißt, du gehst nicht rein und trennst noch irgendwie 3,5 Quadratmeter für eine Arbeitskammer ab, sondern du packst die ganze Funktionalität in das Haus. Wie viel von der Fläche nimmst du dann weg? Und
in dem Fall, weil wir da in einer sehr schönen Lage sind und die Fläche zur Verfügung haben, ist relativ groß. Das sind knapp 4000 Quadratmeter, die wir ins Coworking und fürs Business dort implementieren und darstellen.
Die ziehst du aus der klassischen Wohnnutzung raus?
Nee, das war schon Gewerbe.
Das war schon da, okay.
Ne, und ich sag mal, aus der Spielhalle wird jetzt eher ein Coworking-Bereich.
Okay, gut. Und aber der Rest sind dann ganz normale Mietwohnungen? Oder?
Genau. Okay. Genau. Ja. So. Und was wir da jetzt an digitaler Vernetzung sehen, da geht es mir eher um Kommunikation, ein bisschen Smart Home und so weiter. Ich meine, das sind viele Elemente, die an digitaler Erneuerung reinkommen, aber das sehen wir auch in anderen Gebäuden. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, da haben wir bahnbrechende Erfindung. Aber das eigentlich Interessante ist, dass ich, glaube ich, diese Mischnutzung im Gebäude habe und ich versuche auch die Kommunikation so aufzubauen und mit den Inhalten, die ich habe und mit der Betreiberschaft, die ich damit raufsetze, ist, glaube ich, die Vernetzung und das Angebot zwischen den Bewohnern, ob sie jetzt dort arbeiten oder wohnen, ganz anderes oder sind ganz andere Möglichkeiten, die sich da auftun, als wenn ich jetzt einfach nur sage, getrennte Einheiten und getrennte Nutzung und ich vernetze es nicht miteinander.
Also das heißt, der digitale Aspekt, über den wir anfangs sprachen, das United, von Home United und des Co-Konzeptes, ist der eher, ich sage jetzt mal, ein Marketing- und kommunikativer oder ist das tatsächlich, sagen wir mal, das digitale Gebäude mit mit einer Hammer-Infrastruktur, Sensoren in der Wand und Überwachung aller Räume und hast du nicht gesehen. Wie interpretiert ihr das?
Ja, sowohl als auch. Ja. Also im ersten Step glaube ich daran, dass man seine Kunden, seine Nutzer auch demnächst, was die Immobilie betrifft, anderswo abholen muss, als es vielleicht in der Vergangenheit war, sondern in der digitalen Welt. Ne? Also wo stelle ich mich da? Wie wecke ich Interesse? Ich glaube, der Retailer holt seinen Kunden nicht mehr vom Laden ab, sondern über Instagram. Und ähnliche Denkweisen versuchen wir hier zu entwickeln, zu sagen, okay, wo finde ich statt? Welche Reichweite generiere ich mit meinem Post, mit meinen Inhalten, mit meinem Angebot? Und hole ich mir den Kunden nicht dort schon, weil er sagt, Mensch, das Hamburger Ding ist aber ein interessanter Coworking Space.
Das heißt, zum Ding-Konzept gehört einfach eine Marketing- und Content-Maschine und eine Reichweitenmaschine. Da sitzt ein Team da und macht den ganzen Tag, was passiert im Ding sozusagen.
Genau so ist es.
Okay.
So. Inklusive da natürlich auch der Produktion vor Ort. Ne, alles, was hier Interessantes passiert, versuchen wir auch aufzunehmen und dann auch darzustellen. Ob es jetzt über Fotos und schnelle Posts ist oder ob es dann über Videos ist und Content-Produktion. Da sind wir halt komplett ausgestattet im Haus, um auch alles sehr schnell produzieren zu können. Das ist so die Marketing-Seite und andersherum sprechen wir, ich will nicht sagen täglich, aber dauerhaft auch mit neuen möglichen Partnern, was kann man alles an digitalen Elementen in ein Gebäude reinbekommen? Also welche Möglichkeiten bietet Smart Home? Hier versuchen wir diese Nutzung auch immer besser zu verstehen. Also wer nutzt eigentlich was? Welche Zugangskontrollen? Wie machen tatsächlich Sinn? Welche Flächen werden wie stark genutzt, durch wen, ne, und all diese Daten aufzunehmen auf der einen Seite und andersherum über technische Mittel, digitale Mittel zu optimieren. Das ist so der nächste Optimierungsschritt, den wir hier auch sehr konsequent angehen, um das in die nächsten Gebäude reinzubringen.
Und wenn das konkret, wie geht ihr da vor? Was sind die nächsten Schritte? Was macht absolut Sinn, jetzt umzusetzen an solchen Hardware-Themen?
Naja, zum Beispiel Sicherheit und Zugangskontrollen sind zum Beispiel ein großes Thema. Ne? Man ist sehr offen, so von der Community her. Andersherum stehen ja natürlich auch große Werte. Du hast deine Nutzer hier drin, die ihre Büros auch abgesichert haben wollen. Und wie stellst du sowas sicher? Und das kann man natürlich über Bewegungskontrollen ebenfalls sehr praktisch mittlerweile darstellen. Das haben wir hier noch nicht so drin. Aber da führen wir zum Beispiel Gespräche, wie man das optimiert, automatisiert dann dargestellt bekommt. Zum Beispiel als ein Beispiel. Ne? Okay. Und dann natürlich Energieverbräuche und so weiter. Man hat eine gemischte Nutzung hier drin. Wie gesagt, dann ja auch über den ganzen Tag hinweg kommen ganz einfache Sachen rein, wie Heizung regulieren, nicht unnötig Energie verschwenden, wer macht welche Lichter aus, und das wäre natürlich super, wenn da Vollautomatismen dahinter stecken. Gibt es alles, wie gesagt, ist jetzt auch nichts Neues, aber wie so oft steckt der Teufel da im Detail und ist dann doch komplexer, als man denkt, wenn man sich auch mit den entsprechenden Fachleuten, Partnern unterhält. Vieles haben wir hier auch schon eingebaut. Manches funktioniert gut, manches noch nicht. Und genau das ist so der Optimierungsfall.
Okay, aber nochmal zur immobilienwirtschaftlichen Seite. Was haben wir denn für ein Projektvolumen hier bei so einem Hamburger Ding? Wie viel ist das so ungefähr?
Das Hamburger Ding ist, gute Frage. Ich nehme mal Kiel. Ich weiß jetzt gar nicht, Hamburger Ding ist auch schon ein paar Tage her. Aber so ein Kieler Ding, 20, 25 Millionen, das ist so ein Projektvolumen.
Okay, und jetzt habt ihr den Plan für den Rollout über Deutschland. Das heißt, wie viel hast du jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren in der Pipeline, in deiner geistigen?
Also wir haben unsere Produktionsstraße aufgebaut. Also wir sagen, unser Produkt steht. Wir wissen, wie wir es ausbauen. Wir haben uns da schon wirklich sehr gut hinoptimiert, dass wir sagen, okay, das Kieler Ding geht jetzt los. Die Abläufe sind gleich. Haben wir vieles erfinden müssen, haben neue Sachen gestaltet. Jetzt wird es natürlich interessant, wie können wir so etwas skalieren und in welcher Zeit und wie optimiert setzt man sowas um. ohne, und das muss man ganz klar sagen, wir werden das nicht das Hamburger Ding nach Kiel bringen. Es muss das Kieler Ding werden. Also man muss sich immer noch mit den regionalen Thematiken auseinandersetzen, mit regionalen Partnern auch arbeiten, weil davon halte ich nicht so viel zu sagen, ich habe ein Grundkonzept und das passt in die ganze Welt rein. Ich glaube, dass selbst ein Hamburger Ding nicht nach Kiel unbedingt passt, sondern da muss man sich auf die Kieler auch einlassen. Das heißt, da muss man auch an unserem eigenen Produkt dann immer noch ein bisschen rumfeilen, aber ein, sagen wir, hoher Prozentsatz an Produkt wird man dort wiederfinden, ne, jetzt aus dem klassischen Baulichen alleine schon heraus und aus der Planung, Projektentwicklung.
Also wie viele Dinger wird es gehen in den nächsten geben?
Sodass wir uns in der Lage fühlen, ungefähr 5-6 solcher Gebäude in Quartalsabständen eigentlich anzukaufen und in die Entwicklung reinzunehmen. Also nächstes Jahr hätten wir keine Angst, irgendwas um die 5-6 Dinger einzukaufen und auf den Markt zu bringen.
Und behältst du denn einen Bestand oder geht das an Investoren? Wie funktioniert die Finanzierung? Steigen Leute bei dir ein? Ich habe gesehen, Obotritia ist mit dabei, Rolf Ergeti ist ja schon mal... Ja, wenn Rolf Ergeti einsteigt, dann...
Ja, wir haben gemeinsam gegründet, ne, die Home United.
Ach so,
ja, ja, auf jeden Fall. Also okay. Rolf Ergeti ist da vom ersten Tag an dabei.
Ah, okay.
Das ist eine Gesellschaft von uns beiden.
Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Hansa?
Nee, gar nicht. Also wir haben uns über eine kleinere Beteiligungsgeschichte in Berlin kennengelernt. Also eher über einen Zufall und haben uns sehr gut verstanden und schätzen gelernt und uns ausgetauscht. Und so kam eigentlich der Kontakt über, wie gesagt, über so eine kleinere Beteiligungsgeschichte. Hab ihm von dieser Idee erzählt, dass ich glaube, dass eine solche Immobilienmarke sehr gut funktionieren wird, dass die Nachfrage einfach da sein wird in der Zukunft und dass man sich damit beschäftigen sollte. Das ist jetzt auch schon 3-4 Jahre her, muss man auch dazu sagen. Also das ist jetzt auch nichts. Also ein Jahr sind wir hier aktiv dabei. Davor haben wir 2-3 Jahre an diesem Produkt gebastelt. Und ich glaube, das waren wir zumindest rechtzeitig dran. Das sind alles Themen, die jetzt die Branche so beschäftigen, und auf deine Frage eben, ist man da der Retter oder hat man die Lösung? Natürlich nicht. Man wird nicht eine ganze Innenstadt beleben können, aber wir haben zumindest mal einen Lösungsansatz erarbeitet, der, glaube ich, den Herausforderungen der heutigen Zeit oder dieser ganzen Post-Corona-Zeit gerecht wird.
Aber das ist nicht ein klassisches Entwicklungsprodukt, was du dann, wenn es läuft, nach 2-3 Jahren mit einem Betreiberteam verkaufst und dann in die nächsten Themen einsteigst?
Also wir haben beide Wege sind offen. Das heißt, wir scheuen nicht den Exit, und das Interessante auch dabei ist, wir führen gerade sehr interessante Gespräche auch mit Institutionellen.
Ach, Tatsache, ja.
Auf jeden Fall, okay. weil einfach auch die Gewissheit kommt, dass das ein nachhaltiges Konzept ist, dass das Immobilien sind, die nachhaltig so eher funktionieren als unter Umständen andere Geschäftsmuster, die wir gesehen haben. Und somit ist das Interesse stark gestiegen, wirklich stark gestiegen. Und von daher sind wir auch gerade dabei, genau diese Objekte auch an Instis zu verkaufen, für immer mehr Gespräche in die Richtung. Und andersherum ist natürlich auch die langfristige Finanzierung und auch ein Bestandsaufbau genauso ein Thema. Also das macht es auch relativ flexibel, dass wir beide Wege gehen können.
Okay, aber der Betrieb würde dann trotzdem bei euch bleiben?
So ist es, genau.
Okay, gut. Im Prinzip wie so ein Pflegeheim für junge Leute quasi.
Für alle Leute, ja so. Nee, also auf jeden Fall, also das ist ganz wichtig, so von unserem Ansatz her, auch wenn ich immer über Inhalte spreche. Wir fokussieren uns da schon auf die großen Communities und welche Inhalte verbinden die sie eigentlich. Ja. Und was sehen wir dann hier? Ne? Also wir sehen das Event, so, okay, hier von der Grundlage in Hamburg passt das einfach. Aber klar, Musik, irgendwie Spaß haben.
Also in Freiburg machst du dann ein Yoga-Ding sozusagen.
Einfach nur weiter, dann sehen wir das Thema Gesundheit.
Okay.
Ne, Gesundheit ist etwas, was uns alle interessiert. Und ich glaube, von jung bis alt, ob ich jetzt sehr fit sein möchte, werden möchte, schön bleiben möchte oder ins hohe Alter gesund bleiben möchte, ist es ja tatsächlich altersübergreifend. Und das ist ein Angebot, womit ich alle anspreche. Und neben dem, dass ich diese Infrastruktur nutzen kann, bilden wir diese Inhalte im Haus ab. Also ich kann am Workshop teilnehmen, ich kann an so einem Seminar teilnehmen, richtige Ernährung, richtige Bewegung, Bewegung, Bewegung im Alltag, im Arbeitsplatz und so weiter. Ja, und was ich eben sagte, mit den Bildungselementen, auch Bildung. Ich glaube, alle von uns sind interessiert, wie ist mein Werdegang? Also wie geht's weiter mit mir? Bin ich gewappnet von meiner Bildung her, um, weiß ich, die nächsten Jahre mit dabei zu sein und sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, die unter Umständen vieles verändern werden, ist zum Beispiel so etwas. E-Sport jetzt, wie gesagt, man muss sich nochmal die Statistiken anschauen, wie viele affine Gaming-Menschen es gibt. Und so gehen wir vor. Und deshalb gehen wir in die großen Gruppen ran und versuchen auch genau diese Themen zu verankern. Und das ist so ein bisschen auch dieses eben Thema gewesen von Feldforschung oder diesem Interdisziplinären, dass man sich einfach auch damit auseinandersetzt. Und dann findet man halt auch Parallelen, ob in der Vermarktung, in der Reichweite, im Community-Aufbau, auch in den Sport rein. Was machen denn Sportclubs? Ne? Also wie schaffen sie es denn, über ihre Inhalte, ihre Fanschaft so aufzubauen und bei Laune zu halten?
Das heißt eigentlich, wenn man es mal eindampft, ne, ist sozusagen der Immobilienmensch von morgen eher ein Betreiber als ein Entwickler.
Ach, ob der Immobilienmensch es ist, glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden eine höhere Zahl dieser sehen in den nächsten Jahren, also dass sich immer mehr damit auseinandersetzen und beschäftigen werden. Auch Hand aufs Herz, ich glaube nicht, dass alle Büros dieser Welt so aussehen werden wie das Hamburger Ding. Es wird auch ganz klassische Büroflächen geben, wo der Nutzer sagt, nein, ich will mit meinem Team einfach meine Bürofläche bespielen. Das reicht mir aber. Was ich eher glaube ist, wenn ich jetzt große Bürokomplexe sehe, Quartiere sehe und da werden 100.000 Quadratmeter Bürofläche gebaut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel ein Element von diesem ganzen Büropark werden, damit dieser klassische Nutzer trotzdem dieses Angebot mit anbieten kann. So, und da führen wir halt auch sehr interessante Gespräche in dem Bereich, was Joint Ventures betrifft, auch bei den großen Projektentwicklungen, wo wir auch aktiv angefragt werden, könntet ihr vorstellen, hier auch euch zu verankern, irgendwie mitzumachen, weil genau das, bevor ich alles wieder neu erfinde, selber mache, hole ich mir vielleicht einen Partner rein, der das jetzt auch kann. Und wie gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel in Hamburg stattfindet, kann ich natürlich dieses Haus und dieses Angebot auch mit in den Ring reinwerfen und sagen, ja, das gibt es halt auch und die zur Community gehören, können natürlich vernetzt alle Bereiche von uns auch mitnutzen.
Das heißt, du bist im Prinzip so ein Herz oder ein Herzschrittmacher eigentlich für eine klassische, langweilige, öde Büroimmobilie. Ja? Also du bringst
das schon rein. Ne? Das schon eher.
Super. Aber so vielleicht noch zum Schluss, ne? Also mir würden 1000 Sachen einfallen, alles ganz spannend, ja. Aber zwei noch, ja, wo ich natürlich auch erstmal gemerkt habe, was hier mit Home United und so, dass es gibt. Was passiert ist natürlich diese spektakuläre Aktion mit dem Hamburger Fernsehturm. Ja. Also, ihr seid jetzt mit meinen persönlichen Helden von OMR sozusagen Mitbetreiber. Das spricht doch eigentlich für den Betreiber gehen, oder? Wie kommt diese Nummer zustande?
Also in der Abstraktheit gesehen, das ist genau das Gleiche wie hier.
Bloß ein bisschen höher.
Ja. Genau, nur ein paar Meter höher. Wir haben da eine Immobilie oben, wo ein Restaurant früher drin war und das jetzt so stillgelegt war die letzten 20 Jahre. Und die DFMG/Telekom schreibt aus und sagt, uns interessiert auch das Konzept, das oben stattfindet. Jetzt gab es verschiedene Ansätze, ne, ganz klassisch wieder Restaurant rein plus Fahrstuhlgeschäft, Touris rein. Was wir gemacht haben ist, dass wir gesagt haben, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Wir haben eine Aussteller mit der Messe Hamburg, ne, einen perfekten Zugang für einfach als erweiterter Arm für Side-Events, einfach als Produkt und Angebot noch angereichert für die Messe Hamburg, dass sie das ebenfalls mit anbieten können, das ist das eine. Das zweite ist, wie schaffe ich es, der Stadt Hamburg auch allen zur Verfügung zu stellen? Je fixer meine Nutzung ist, desto schwieriger wird das. Ich glaube, wir haben ein buntes kulturelles Angebot in dieser Stadt und wollen es eigentlich auch allen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss eine Co-Infrastruktur schaffen dafür. Eine Fläche, die ich jeweils verschiedenartig nutzen kann und erfinden kann und zeitgemäß wandeln kann. Und das paare ich womit? Wieder mit geteilten Interessen, mit Inhalten. halten, so wie ich das hier auch versuche, um halt eine Magnetwirkung auch darzustellen. Und alles Interessante, was da stattfindet, werden wir mit OMR natürlich als Mega-Player in dieser digitalen Szene, die wissen, wie Reichweitengenerierung geht und wie Marketing, Online-Marketing funktioniert, natürlich versuchen auszunutzen und eine Marke aufbauen. Ne? Ja. Und das heißt, ne, nochmal zurück, so in einer abstrakten Herangehensweise sind dann keine großen Unterschiede und das geht auch da nur, wenn ich als Betreiber aktiv bin. Und diese zwei Komponenten bringen wir halt mit, dass wir sowohl die eine als auch die andere Welt hier ja auch leben und verstehen. Auf der einen Seite haben wir keine Angst, diese analogen Flächen in Angriff zu nehmen und zu sagen, ja, ist ein bisschen hoch und ein bisschen blöd, mit zwei Fahrstühlen das Baumaterial hochzubekommen und den Kram umzubauen und auch mit allen Rahmenbedingungen, die man so hat, das steht ja auch unter Denkmal und so weiter, bringen wir, glaube ich, so das Know-how von der Seite rein und sagen, wie plant man sowas und entwickelt man sowas und baut es um. Und andersherum, dieses digitale Verständnis zu haben, Reichweite zu generieren, Inhalte zu generieren und dann mit OMR als perfekten Partner das Ding da oben zu bespielen.
Also das kriege ich alles zusammen, ja, das macht absolut Sinn. Und jetzt aber doch mal eine ganz interessante letzte Frage. Du hast eine eigene Basketballmannschaft quasi, hast dich eingekauft. Ja. Du bist bei Austria Klagenfurt und Victoria Berlin im Fußball aktiv. Wie um alles in der Welt passt das zusammen? Ist das jetzt das Hobby, was man sich nach 20 erfolgreichen Dingern leisten kann? Oder?
Die gab es ja noch nicht, die 20 also, erfolgreichen Dinge. Das ist dann in 2-3 Jahren vielleicht der Fall. Also vielleicht chronologisch aufgebaut, ist es die Hamburg Towers, das ist entstanden vor 6-7 Jahren.
Das ist die Basketballmannschaft.
Die Basketballmannschaft hier in Hamburg, entstanden aus einem Sozialprojekt. Dieser Profibereich als letztes Modul nach fast 10 Jahren Sozialarbeit, das daraus entstanden ist. Und durch die internationale Bauausstellung und Gartenschau eine Halle, die nachgenutzt werden musste und das große Glück, Marvin und Jan, also meine Kompagnons beim Basketballteam, jemanden zu finden, eine Stiftung zu finden, die das abgedeckt haben und den Zuschlag bekommen haben für diese Nachnutzung und eine Basketballhalle in Wilhelmsburg gebaut zu bekommen. Das war natürlich eine tolle Rahmenbedingung, eine riesige Chance, in die ich da reingerutscht bin. Nichtsdestotrotz, auch in einer Phase, wo die allermeisten nicht wollten, nicht daran geglaubt haben. Ich persönlich habe ein großes Sportlerherz oder Sportherz, Sportlehrherz, die Zeiten sind vorbei.
Das Karatemeister, ne?
Ja, früher so in jüngeren Jahren, genau. Da war es auch mal ein Sportlerherz mittlerweile.
Aber deswegen wahrscheinlich die Immobilie, das Ziegel quasi zu hauen und das dann zu.
Nee, so ein Quatsch habe ich tatsächlich nie gemacht. War da etwas wettkampfsorientierter. Und so ist es mit den Towers entstanden und ich glaubte daran, dass unter diesen Rahmenbedingungen, auch mit dieser Halle und auch da schon ein Event zu kreieren und ein Bilder zu kreieren, dass wir da eine riesige Chance haben, in einer Mannschaftssportart wie Basketball in Hamburg zu etablieren. Gab es nicht vorher, muss man ganz klar sagen, war auch ein großes Risiko. Mittlerweile sind wir die einzige Erstligamannschaft in Hamburg, die auf allerhöchstem Niveau spielt. Wir starten in die nächste Saison, glaube ich, haben ein sehr gutes Team und werden uns, glaube ich, in dieser kommenden Saison einfach in der BBL etablieren. Da sind wir halt drin. Jetzt, oder was ist jetzt, in den letzten Jahren kam ja auch das Projekt Ape Dome, wir brauchen eine größere Halle, seit 2 Jahren sind wir ausverkauft.
Die Bosse auch, ne?
Genau, 3.500 Zuschauer reichen nicht, das war uns auch vor 3-4 Jahren klar, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, es wird die Halle zu klein sein und Hamburg braucht eine mittelgroße 7.000 bis 9.000 Halle, Multifunktionshalle, da stehen wir jetzt auch mittlerweile, will nicht sagen kurz vor der Ziellinie, aber wirklich vor dem großen Konsens auch mit der Stadt, das richtige Grundstück zu haben im richtigen Stadtteil, in der richtigen Lage, dass wir dort wirklich mit der Projektentwicklung dann auch final anfangen können. Also auch hier wieder das Projektentwicklerherz zu gucken, relativ frühzeitig, was kann man machen, um Infrastruktur aufzubauen, dass auch ein Sportclub wirklich nachhaltig funktionieren kann. Und dafür gehört sowas dazu. Und ich glaube, da tun sich Clubs eher schwer, solche Prozesse anzuschieben, wenn dieses Know-how nicht da ist.
Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Du bist im Prinzip sowas wie Red Bull aus der Entwicklerszene. Ja, jetzt auch noch 2 Fußballclubs.
Und also sagen wir mal so, also in jedem Club, wo ich investiere, versuche ich mit meinem Team auch immer zu schauen, wie können wir Infrastruktur aufbauen, dass wir mit diesen Clubs auch nachhaltig arbeiten. Ob das jetzt in Berlin ist, mit Victoria oder auch in Klagenfurt, gibt es immer Bedarfe und da mit einer schlauen Projektentwicklung auch ranzugehen und zu gucken, wie schaffe ich eigentlich eine Win-Win-Situation. Um ganz ehrlich zu sein, sind das auch mühsame Prozesse. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ich sage mal, eine klassische Projektentwicklung auf dem Markt, sich ein Grundstück zu kaufen, Gebäude umzusetzen, geht deutlich einfacher. Aber nichtsdestotrotz, das hier macht vielleicht einen Tick mehr Spaß. Und am Ende führt es, glaube ich, für alle Beteiligten zu einer Win-Situation, wie zum Beispiel auch ein anderes Projekt mit der Hamburg Towers. Das Quartiersporthaus in Wilhelmsburg, das wir entwickelt haben, ich sag mal, in einem sozialen schwachen Gebiet, sind die Towers so der Leuchtturm, prägendes Element mittlerweile des Stadtteils. Und wir haben eine tolle Mitgliederentwicklung und auch im Verhältnis zu anderen Vereinen, die teilweise auch Schwund melden. Wie gehe ich damit um? Also wir haben die Möglichkeit, ein Großsportverein zu werden. Aber so wie viele Clubs, es gibt die Flächen nicht. Ne? Also ganz profane, blöde Gründe wie, ich habe keine Hallenzeiten, hindern einen, die nächste Jugendabteilung aufzumachen und einen Sportkurs anzubieten. Das ist Wahnsinn. Und auch da sind wir auf die Stadt zugegangen und dann irgendwann ein eigenes Grundstück, das wir zur Verfügung gestellt haben, dass wir ein Grundstück gefunden haben, jetzt mitten in einer Quartiersentwicklung von Wilhelmsburg, ein Quartiersporthaus implementieren. Jetzt kommen auch noch städtische Stellen noch dazu, sodass es eher ein Stadtteilhaus wird. Und das ist eine Quartiersentwicklung, wo 15.000 Menschen in dieses Gebiet reinziehen und auf 50 Altbürger stoßen. Und diese klassischen Themen von Gentrifizierung, Integration prallen da jetzt in diesem Stadtteil wieder aufeinander. Und gerade hier, glaube ich, und das war irgendwie auch so unser Ansporn, können Sportclubs, Vereine eine entscheidende Rolle spielen und das entscheidende bindende Element sein, weil man über Sport hervorragend Menschen über alle Altersgruppen hinweg miteinander verbindet. Mhm. Ne? Und hier haben wir auch mal einen Piloten, wo wir sagen, das wird entstehen, bevor die ersten Wohnobjekte überhaupt fertiggestellt sind. Und wir sind vorher da und nicht wie so oft in solchen Quartiersentwicklungen, wo man sich im Nachgang fragt, wir haben gar nicht an eine Sporthalle gedacht oder hier gibt's ja auch keinen Verein und wo sollen die Kinder überhaupt spielen oder in welchen Verein sollen sie gehen. Ne? Und das ist wirklich interessant, auf der einen Seite für den Club eine nachhaltige Infrastruktur aufzubauen, weitere Nutzung mit ranzupacken, wie Hostel, Hotel, also was kann man noch mit der Marke alles so abbilden und andersherum für die Stadt und für die Quartiersentwicklung ebenfalls positive Impuls einzubringen und tatsächlich so eine Schaltstelle darzustellen für die Entwicklung an sich.
Gut, okay, aber trotzdem, ne, das klingt schon auch alles so ein bisschen wie der Mateschitz aus der Entwicklerszene. Du hast einen eigenen Basketballclub, ja, wie Red Bull in München, ja, du hast einen eigenen österreichischen Fußballclub, ja.
Eigen nicht, immer mitbeteiligt.
Gut, mitbeteiligt, ne? Ne, genau. aus der Klagenfurt und einen eigenen mitbeteiligt bei Victoria Berlin. Mhm. Ja, RB Leipzig hat auch mal in Markranstädten der 5. Liga angefangen. Wann wird Victoria Champions League spielen?
Sagt wird auf jeden Fall noch dauern.
Harter Fight gegen Lars Windhorst, Tomislav.
Eher andersherum, wir sind ja auch beteiligt an einem E-Sport-Team, weil du siehst, ich glaube komplett an diese Entwicklung, an diese Branche, dass auch die zweite Sportart vermutlich in Deutschland sein wird in den nächsten Jahren. Die Umsätze sind heute ja schon so hoch wie im Basketball oder Eishockey, was in der E-Sport-Szene umgesetzt wird. Das glaubt man immer fast nicht, aber auch in Deutschland schon jetzt soweit bei unglaublichen Wachstumsraten, die denen noch bevorstehen. Aber da haben wir tatsächlich mit unserem Team, den Unicorns of Love, waren wir gerade in Shanghai bei der Worlds und das ist eins der größten Events der Welt, also mit der größten Reichweite. Und da haben wir gegen Paris Saint-Germain gespielt.
Ja, und gewonnen.
Also, bitte? Einmal gewonnen, einmal verloren. Also, tatsächlich. Okay. Ja, gute Bilanz. Also auf diesem Wege haben wir schon mal mit den großen Clubs irgendwie Stirn an Stirn gestanden. Victoria Berlin hat wahnsinniges Potenzial aus unserer Sicht. Das ist auch keine Liebhaberei. Wir gehen da sehr unternehmerisch ran. Fußball bietet die Chance, wirtschaftlich sinnvoll zu agieren und Geschäft zu machen. Und wir versuchen da sehr schlanke unternehmerische Strukturen aufzubauen. Beides Clubs, ob Austria Klagenfurt oder Victoria Berlin, hatten massive Probleme vor meinem Einstieg oder unseren jeweiligen Einstieg. Die Towers sind neu entstanden. Und so, dass wir, das eine ist das Sportliche, und um ehrlich zu sein, da bin ich auch 0,0% drin. weder im Basketball noch im Fußball. Mein Blick ist da eher unternehmerischer. Wie baut man Strukturen auf? Wie läuft die Orga? Wie ist die Vermarktung? Wie ist der Markenaufbau? Und welche Ertragshebel kann man unter Umständen noch in Bewegung setzen, dass man langfristiger, nachhaltiger schon mal heute Sachen anpackt und dahingehend arbeitet. Und das ist eher so mein Blick auf die Dinge. Und natürlich immer die Märkte und Victoria Berlin. Wir glauben, dass in Berlin eine dritte Fußballmarke noch hervorragend reinpasst, dass da wahnsinniges Potenzial noch gehoben werden kann, neben Hertha und der Union. Und deshalb versuchen wir, eine sehr sympathische, lifestyleige, junge, dynamische Marke in Berlin zu etablieren, die viele anspricht. Und der sportliche Erfolg gehört immer dazu. Und von daher vielleicht auch an der Stelle einfach gesagt, anscheinend ist unser Netzwerk nicht so schlecht. Und die Player, die am Start sind, 10 Spiele sind ja gespielt worden. In der Regionalliga Nord-Ost spielen wir. Wir haben 10-mal gewonnen. Wir haben eine 30-0-Serie hingelegt, was schon noch eine kleine Sensation ist, weil das schon Profifußball, ne? Also, ja, das kommt nicht alle Tage vor.
Aber spätestens, wenn ihr dann in der dritten Liga Hansa Rostock schlagt, dann ist Obotrizia raus aus
eurer Bitte. Das Thema klammer ich noch aus.
Okay. Super, super. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Podcast. Da steckt so viel Dynamik und Spannendes drin. Wir müssen uns in einem halben Jahr spätestens wiedersehen.
Sehr gerne.
Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Dinger schon aus der Erde geploppt sind. Danke.
Ja. Vielen Dank. Bis Danke mal. Fürs ciao. Kommen. Danke, ciao.
Das war der Immobilieros-Podcast von Immocom. Zu hören unter www.immobilieros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.